Herr Jesus, möchte ich bitten, dass du Matthias Vollmacht gibst bei dem, was er uns heute Morgen durch dich und deinen Geist sagen möchte. Ich möchte dir danken, ja, dass er dein Wort wahr und recht verkündigt und dass wir alle durch dein Wort gesegnet werden. Ich lobe dich und preise dich und preise deinen heiligen Jesus-Namen. Amen.
Amen. Ja, ob ich das richtig predige heute Morgen, das ist so die Herausforderung, aber ich denke schon. Aber ihr dürft mich gerne nachher auch korrigieren. Wir lesen aus unserem Predigtext fortlaufend, wir sind ja jetzt gerade im Markus-Evangelium, Markus 8, 1 bis 26 heute. Wer da das gerne aufschlagen möchte, haben wir Bibel noch, dann zum Mitlesen. Aber wir haben auch hier vorne an der PowerPoint, am Beamer, sehen wir auch teilweise die Texte. Aber vielleicht will man ja zwischendurch noch was anderes anschauen. Markus 8, 1 bis 26. Und ist ein bisschen längerer Text, aber ihr werdet gleich merken, warum ich den ausgewählt habe. Und er beginnt mit Vers 1. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren schon 3 Tage bei mir, haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen: 7. Und da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie dann seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch ein paar kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten. Und er entließ sie. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen mehr gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr an das jenseitige Ufer. Und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur 1 Brot bei sich im Schiff. Und da gebot er ihnen und sprach: Seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten: Das, weil wir kein Brot haben. Und als Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer Herz verhärtet? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und denkt nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen: 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Sie sprachen: 7. Und er sprach zu ihm: Warum seid ihr denn so unverständig? Und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus und spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach: Ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Und hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht in das Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Herr, danke für dein Wort, danke, dass du es uns schenkst, dass wir es wissen dürfen, was damals passiert ist und was das für uns bedeutet. Das lege du uns aus. Amen. Würdest du dich von Jesus anspucken lassen? Mal. Ich meine, es ist vielleicht eine heilige Spucke von Jesus. Unser heutiger Text ist ja nicht der Anfang, sondern ist ja vorher was passiert. Ihr erinnert euch, in Kapitel 7, da hat Jesus im Zehn-Städte-Gebiet damals am östlichen Ufer des See Genezareth ein großes Wunder getan. Er hat dort einen Taubstummen geheilt. Und das wird auch als messianisches Wunder bezeichnet. Von den Pharisäern und Schriftgelehrten ist das erfunden worden. Laut Fruchtenbaum gab es 3 von diesen messianischen Wundern. Die stehen nicht in der Bibel, sagt nirgendwo die Bibel voraus, dass das ein Messias machen muss, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten damals haben das erwartet, so ein messianisches Wunder. Jesus geht darauf ein, obwohl er es gar nicht müsste. Genauso geht er manchmal auf unsere Vorstellungen ein, manchmal schräge Vorstellungen, die wir haben von Gott, von was er machen muss, um sich zu beweisen, nur damit er uns überzeugen kann. Nur damit er uns retten kann von dem kommenden Gericht. Ist das nicht liebevoll von Jesus, nett von ihm, wirklich wunderbar von ihm, dass er sich so bemüht für uns, dass er uns nachgeht auf eine Weise, wie er es gar nicht müsste? Aber warum war das eigentlich ein messianisches Wunder? Ganz kurz, nur weil der Messias eben aus Taubstummen einen bösen Geist, Dämonen austreiben konnte, so dachten die damals. Denn nach der Vorstellung von jüdischen Gelehrten war es so, dass man erst den Namen erfragt eines Dämonen und dann den Dämon mit seinem Namen hinauswirft aus dem Menschen. Aber ein Taubstummer, der weder hört noch reden kann, da ist das halt nicht möglich. Also kann nur der Messias das tun, der von Gott Gesandte, der Besondere. So dachten sie damals und Jesus hat genau das gemacht. Und jetzt, was passiert jetzt? Jetzt sehen wir diese riesen Volksmenge wieder kommen. Alle angereist, um Jesus zu sehen, zu hören, vielleicht so ein Wunder aufzuschnappen. Also ein Happening war das, so ein richtig tolles Happening mit 4000 Leuten. 3 Tage lang sind die da einfach und hausen da. Ihr könnt euch vorstellen, wie es da abging. Doch es gab eben eine miese Veranstaltungsplanung. Es gab nichts zu essen. Sehr schlecht geplant, aber so passiert es manchmal. Alles, was schief läuft, ist eine Möglichkeit, dass Jesus sich offenbart und zeigen kann. Auch heute ist das ja so, wenn Sachen schief laufen, erst dann wird klar, dass wir es nicht alleine schaffen und dass Gott eingreift und dann sehen wir das sehr deutlich. Also Jesus ist bewegt vom Hunger der Leute und nicht nur damals bewegt von dem Hunger der Leute, auch heute noch ist Jesus der Hunger nicht egal, der Menschen, auch der seelische Hunger, der geistliche Hunger ist ihm nicht egal, auch der körperliche. Und du bist Jesus nicht egal. Manchmal hat man so das Gefühl, Mensch, wer bin ich, dass Jesus überhaupt sich um mich kümmert. Aber du bist Jesus nicht egal. So wie damals diese 4000 Leute ihm auch nicht egal waren. Er ist der menschgewordene Gott selbst, er liebt uns und er will uns helfen. Und er will nicht, dass wir verschmachten, genauso wie damals diese 4000. Andererseits gibt es eben sowas wie Versuchungen und Nöte und Hunger. Jesus kennt das nur zu gut selber. Er war nicht nur 3 Tage hungrig, er war 40 Tage hungrig. In Markus 4 lesen wir Vers 2 bis 3. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, Wahnsinn, war er zuletzt hungrig. Zuletzt hungrig. Also Jesus hat Hunger gekannt und hat ihn auch ausgehalten, aber am Schluss war er dann doch extrem hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus hat das abgelehnt. Und auch die Juden kannten aus der Wüste heraus, damals, wo Jahwe ihren Glauben getestet hat, durch Hunger und Not. In 5. Mose 8, Vers 3, da sagt er, und er, Gott, Jahwe, demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich dann mit dem Manna. Also Not zu haben, auch physische Not, ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass du dich schuldig gemacht hast. Ja? Es ist Teil des Glaubenslebens, dass Gott uns manchmal in solche schwierigen Situationen hineinführt, wie bei Jesus auch, wie beim Volk Israel. Es kann auch andere Gründe haben, aber das ist ein Grund. Aber Jesus empfiehlt uns ja deshalb auch zu beten. Was sagt er im Vaterunser? Führe uns nicht in Versuchung. Oder manche Übersetzungen sagen auch, lass uns nicht in Versuchung geraten. Das ist echt ein Gebet, das wir beten sollten. Die Zuhörer kamen ja in Hungersnot, nicht weil sie gesündigt hatten, sondern weil sie Jesu Worte hören wollten, weil sie seine Nähe haben wollten, weil sie seine Wunder sehen wollten. Also eigentlich was Gutes. Und jetzt stellt Jesus den Jüngern Jesus eine gefährliche Frage. Woher wird jemand so viel Brot auftreiben, auf Deutsch? Woher? Jemand. Und im Alten Testament hat der Mose das Gleiche gesagt. In 4. Mose 11, 13 heißt es, woher, sagt Mose, soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben von, ja, wahrscheinlich 600.000 Männern, 2 Millionen mindestens. Denn sie jammern vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Und Gott hat dann dafür gesorgt. Er hat Fleisch gebracht, Wachteln, im Überfluss. Gott kann genau in den Unmöglichkeiten, die uns wirklich absolut unmöglich scheinen, Mose hat es auch nicht geglaubt, er konnte es nicht glauben, dass Gott das für so viel Fleisch herbringen würde. Und Gott hat es gemacht. Also je größer die Unmöglichkeit, umso größer will Gott seine Macht sichtbar machen. Das wird auch hier deutlich. 4000 Leute, mit wie viel Broten gesättigt? Mit 7 Broten. 4007 Brote, okay, 7 Körbe waren übrig, aber in Vers 19, da erinnert Jesus uns an die Geschichte vorher, an die 5000 Leute. Mit wie viel wurden 5000 gefüttert? Mit 7, so wie vorher, wie jetzt, oder mit mehr? Ne? Nur mit 5 Broten, mit weniger. Und wie viele Körbe blieben übrig? Nicht 7, sondern viel mehr, 12 Körbe blieben übrig. Also eine viel größere Zahl von Menschen mit viel weniger Ausgangsmaterial und viel mehr ist übrig geblieben. Also, wo ist da unser Vertrauen? Wo ist dein Vertrauen? Alle wurden doch satt. Lass uns zurückschauen, wo Gott uns schon so stark geholfen hat. Lass uns nicht geschichtsvergessen sein und alles so über Bord werfen und denken, nur irgendwo habe ich mal vielleicht was erlebt. Nee. Versuch dich genau daran zu erinnern, wie Gott dir geholfen hat. Wo traue ich, wo traust du Gott nichts zu? Ist da ein Problem in deinem Leben, wo du ihm nicht zutraust, dass er das hinkriegt? Vorsicht, Gott kann und er ist bereit dazu. Wo trauen wir ihm als Gemeinde etwas nicht zu, wenn es mal schwierig wird? Hat er uns nicht all die Jahre hindurch geholfen? Überlass ihm doch deine Zukunft. Gib ihm deine Angst davor. Wenn du schon älter bist, gib ihm die Angst vor dem Altwerden. Gib ihm diese Angst. Wenn du jung bist, oh, was soll ich bloß machen? Wo soll es bloß hingehen? Was soll ich bloß weitermachen? Gib ihm diese Angst. Warum trauen wir ihm das nicht zu, dass er das hinkriegt? Was ist da bloß los mit uns? Ist Gott so unzuverlässig? Wo beleidigen wir Gott dadurch, dass wir ihm das nicht zutrauen? Mann, oh Mann, Gott sprach doch mit seinem Wort die ganze Welt ins Dasein. Wir haben es vorher gesungen. Jeremia 32, 27. Siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendwas unmöglich sein? Nee. Oder Jeremia 32, 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft, mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Nichts ist ihm unmöglich. Lass uns wieder ganz neu auf Gott vertrauen. Sag, ja Herr, ich will dir vertrauen. Du bist der Gott, der schon immer Wunder getan hat. Du bist der herrliche Gott. Stärke mein berechtigtes Vertrauen in dich, das so schwach daherkommt. So mussten es die Jünger wohl auch erfahren haben, durch dieses Wunder der Brotvermehrung. Nachdem Jesus dieses zweite außerordentliche Brotwunder geliefert hat, da setzt er sich gleich mit seinen Jüngern ab ans andere westliche Ufer des See Genezareth nach Dalmanuta. Vermutlich ist das bei Magdala, also Magadan, das ist so im Westen. Aus Magdala stammt ja auch die Maria Magdalena, daher kommt es. die ein Anhänger von Jesus ist. Und da kommen jetzt die Pharisäer auf Jesus zu. Sie haben vor, ihn reinzulegen. Sie haben wahrscheinlich von dem taubstummen Wunder gehört oder auf jeden Fall von der Speisung der 5000, die schon länger zurückliegt, von anderen Wundern. Sie haben Jesus aber abgeschrieben. Er passt nicht in ihre Erwartungshaltungen. Und deshalb streiten sie mit ihm und verlangen nochmal ein Wunder. Und das, vorher mal gesagt, Herr, zeig mir, wie du fühlst im Lied. Und das nervt Jesus. Er seufzt. Wie traurig ist es, wenn Jesus dann über Menschen seufzen muss. Er wird ihnen kein Zeichen geben. Und er lässt sie einfach stehen. Und später heilt Jesus den Blinden, Vers 25, 26, aber er verbietet ihm, dass er sich zeigt, sondern er soll in aller Stille nach Hause sich verdünnisieren. Keiner sonst soll davon erfahren, auch schon gar nicht die Pharisäer mehr. Die bekommen kein Zeichen mehr, ist vorbei. Sie haben ihn abgelehnt und Jesus weiß das. Und jetzt fährt Jesus mit dem Boot ans andere Ufer. Er warnt seine Jünger auf der Fahrt vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Ich erinnere, wir hatten ja schon mal so eine Predigt hier über Herodes, vielen Dank. Das waren ja viele Herodese. Das ist jetzt der Herodes Antipas, der Tetrarch, der bis 39 gelebt hat und zuständig war für Galiläa und Perea. Das ist so heutiges Jordanien, ein Teil davon. Ja, und er spricht vom Sauerteig. Jesus spricht von der Hefe, vom Sauerteig. Heute würden wir Hefe sagen, oder auch, es gibt ja auch noch Sauerteigbrote. Also das Brot wächst dann massiv durch diese Bakterien, die dann Luft produzieren. Und Jesus sprach eben von einer schlechten Hefe, die sowohl religiös als auch politisch war. Also der Sauerteig der Pharisäer ist ja ziemlich klar, das kennen wir ja, der ist religiös, selbstgerecht. Sie haben genug Zeugen von Jesus, Zeugnisse auch von Jesus, dass er der Messias ist. Er hat sogar dieses messianische Wunder getan und trotzdem lehnen sie ihn ab. Das ist also ein wirklich mieser, schlechter, ansteckender Sauerteig, wenn man solchen Leuten zuhört. Wenn man sich mit solchen Leuten verbindet, dann stellt man sich gegen Jesus. Also wenn wir auf solche Leute hören, die sagen zum Beispiel heute auch, dass Jesus gar keine Wunder getan hat, dass das alles nur Märchengeschichten sind, dass alles später erfunden wurde von der Gemeinde, das ist typisch liberale Theologie, die finden wir auch in den Unis, in den Theologiestudium und das hat schon viele, die Theologie studiert haben, um ihren Glauben gebracht. Oder auch heute im Worthaus, wer das kennt, im Internet sehr stark mit Videos, auch dort mit liberaler Theologie. Das ist ein schlechter Sauerteig, der vieles kaputt macht, der den Glauben von vielen auch zerstört. Und dieser Sauerteig ist aus Unglauben geboren, auch wenn er sich religiös-evangelikal gibt. Das ist also dieser religiöse Sauerteig. Vorsicht, sagt Jesus. Und es gibt diesen anderen Sauerteig, den Sauerteig von Herodes, Antipas. Ihr erinnert euch an die ganzen Herodes, aber es war bei denen, die waren alle machtgierig. Die waren alle furchtbar hinter Macht her und wollten sehr mit aller Gewalt an dieser Macht sich klammern. Wollten nicht aufgeben, wollten sie nicht loslassen, wollten ihren Sessel nicht verlassen. Ihr kennt das, es gibt solche Menschen, die sehr stark am Sessel kleben, das ist meistens kein gutes Bild. Und das war bei ihnen so. Sie waren herrschsüchtig, wollten ihr eigenes Reich aufbauen, wollten alles versuchen zu kontrollieren. Was wäre da der richtige Ansatz zu sagen, Vater, ich bin hier, ich bin gerne bereit, an deinem Reich mitzuarbeiten, ist dein Reich nicht meins. Segne andere mehr als mich, lass dein Reich gebaut werden. Berufe du Menschen, die noch viel besser dein Evangelium verkündigen können, die noch bessere Zeugen sind als ich, aber lass mich auch daran teilhaben. Das wäre wahrscheinlich die richtige Einstellung. In Matthäus 16, Vers 6, da warnt Jesus, ich hatte die Parallelstelle, vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, also nicht Pharisäer und Herodes, sondern Sadduzäer. Ist das das Gleiche? Ist es was anderes? Im Gegensatz zu den Pharisäern waren die Sadduzäer ja auch waren sie Anhänger von Herodes, von der römischen militärischen Macht, haben sich dort mit der liiert. Und es gab auch diese Herodianer, das war eine weitere jüdische Gruppe, die dann auch als politische Partei hinter dem Herodes stand. Und deshalb kann sich diese Hefe des Herodes ebenso auf die Hefe des Sadduzäer beziehen. Also wahrscheinlich ähnlich gleich. Aber warum geht es dabei bei dieser politischen Sache? Jetzt werden vielleicht manche von euch nicht einverstanden sein, dürft gerne nachher zu mir kommen und mich berichtigen oder auch eure Gedanken weitergeben. Also Politik als Mittel zur Rettung der Gesellschaft ist ja sehr stark verkündet und manche werden dann sehr radikal und vertreten das dann auch mit Gewaltbereitschaft sogar. Man denke nur an USA oder auch vor über 85 Jahren in Deutschland, wie das gelaufen ist. Unsere rechtmäßige, dauerhafte Hoffnung kann nicht in Menschen liegen, kann auch nicht in der Politik liegen. Sie kann nur in Christus liegen. Ja? Politik hat ihren Platz und wir brauchen sie. Gott hat sie ja eingesetzt, diese Herrscher und diese Führer. Aber unsere Hoffnung dürfen wir nicht auf sie setzen. Wir dürfen das nicht. Wir haben gewählt und werden wieder wählen. Christen dürfen und sollen in die Politik, ja. Aber Jesus ist nicht gekommen, um eine politische Bewegung zu starten. Und das ist der Unterschied. Also wir müssen da immer aufpassen, dass wir links und rechts nicht runterfallen. Unsere Hoffnung ist in Christus, nicht in der Politik. Er macht keine politischen Versprechungen, Jesus. Er versucht nicht, seine Botschaft der Erlösung und Hoffnung mit politischen Reformen zu vermischen. Jesus ist auch nicht gekommen, um die Gesellschaft zu transformieren. Ich habe das vielleicht schon mal gehört, Transformationstheologie. Da ist auch ein Herr Feix aktiv. Aber Jesus kam nicht, um die Gesellschaft zu transformieren. Stattdessen kam Jesus als leidender Diener, Messias und Erlöser, der am Kreuz gestorben ist. Und auch wir leiden an dieser Gesellschaft, auch wir leiden unter dieser Gesellschaft, die in Sünde einfach ihr Unwesen treibt und wir können sie nicht beseitigen endgültig. Das kann nur der Herr Jesus, wenn er wiederkommt. Der Sauerteig, den sowohl Pharisäer als auch Herodes gemeinsam haben, ist eigentlich der Unglaube. Später wird dieser Herodes Jesus verspotten. Genau dieser Herodes wird Jesus verspotten, weil er vor ihm kein Wunder vollbringen wird und Jesus wird ihm auch nicht antworten. Jetzt aber, wie reagieren denn die Jünger auf diese Warnung von Jesus? Hütet euch vor dem Sauerteig. Das ist jetzt interessant. Die Jünger kapieren erstmal gar nichts. Sie denken nur an das materielle Brot, das eine Brot, das sie dabei haben, das für den ganzen Haufen mindestens 13 Leute nicht reichen wird. Und da muss Jesus sie erinnern. Und viele, genau genommen, 7 schwere, schmerzhafte Fragen stellen. Was überlegt ihr? Begreift ihr noch nicht? Versteht ihr denn nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen und seht nicht? Ohren und hört nicht? Erinnert ihr euch nicht? Versteht ihr denn noch nicht? Also Jesus ist manchmal mit seinen Jüngern unzufrieden, weil sie es nicht blicken. Die 12 haben einfach nicht verstanden. Sie wissen auch noch nicht, dass Jesus leiden und sterben muss. Wir bringen die Fakten oft nicht richtig zusammen. Auch wir heute. Und da muss dann Jesus uns nachhelfen. Und deshalb beten wir auch, Herr, gib mir Verständnis für dein Wort. Zeig's mir. Zeig mir deine Wege. Ich bin zu blöd dafür. Entschuldigt, wenn ich das so sage. Da gibt es einen Pfarrer Rieker, der Otto Rieker, der hat mal das Lebenszentrum Adelshofen gegründet. Ihr wisst es, um die Ecke hier in Adelshofen. Der hat mal zu mir gesagt, er betet immer, Herr, du kannst auch Bohnenstroh klug machen. Also Bohnenstroh ist ja von sich aus nicht klug, ne? Also so unmöglich, aber der Herr kann das. Also so selber hat er sich auch eingeschätzt, aber er weiß, Gott kann das tun. Er kann uns Verständnis schenken, das wir von uns aus nicht haben können. Wir hören, lesen nichts von der Reaktion der Jünger. Ihr könnt euch vorstellen, wie die sich gefühlt haben, wenn Jesus 7 Fragen stellt, die sie echt runterbauen, also runtermachen. Ne? Wie haben die sich da gefühlt? Ziemlich mies, ziemlich schlecht. Jesus war wirklich enttäuscht und sie haben das echt gespürt. Sie waren mit ihrem Vertrauen einfach noch nicht so weit ihm gegenüber. Jesus dagegen, er kann und will ihre Blindheit, ihre Augen, er will das wegmachen, er will sie heilen. Und das zeigt jetzt anschließend diese ab Vers 18 oder diese folgenden Verse 22 dann, zeigen dann eben genau das. Deshalb habe ich es auch in den Predigtext mit aufgenommen. Vers 22, da reist Jesus nämlich vom Westen des Sees Magdala, also vom Westen des See Genezareths, in den Norden nach Bethsaida. Vermutlich wie immer per Schiff, und dort wird jetzt ein Blinder zu Jesus gebracht, damit er ihn heilt. Und jetzt macht Jesus was, was er noch nie gemacht hat, was völlig Neues. Er fasst ihn an der Hand. Er nimmt ihn an der Hand. Ja, ich zeige das mal gerade hier. Also er nimmt ihn wirklich an der Hand, denn die Blinde ist Blinde. Nimmt ihn dann mit, nimmt sich mit, aus dem Dorf raus.
Dankeschön.
Und, das andere zeige ich, will ich jetzt nicht vorführen. Also er macht genau das, was der Blinde braucht. Er muss ihn an der Hand nehmen. Ja? Also er hätte auch sagen können, jemand anders nimmt ihn in der Hand. Ein paar Leute haben ihn ja mitgebracht. Nee, Jesus nimmt ihn persönlich an die Hand. Ist das nicht cool, Hand in Hand mit Jesus unterwegs zu sein? Als blinder Socken? Hauptsache, Jesus hält mich. Und dann genau das, was er braucht, der Blinde, er nimmt ihn an der Hand und das ist doch cool. Also er führt ihn raus aus Bethsaida, wo sonst keiner mehr ist, und er spuckt ihm auf die Augen. Legt ihm die Hand aufs Auge und fragt, ob er was sehen kann. Ja, verschwommene Bäume, Menschen wie Bäume, die rumlaufen. Und dann legt Jesus ihm nochmal die Hand auf, die Hände auf, seine Augen. Und dann sieht er plötzlich ganz klar die Menschen, wie er sie vorher noch nicht gesehen hat. Also mit Spucke und Handauflegung eine schrittweise Heilung. Warum? Nach der Heilung darf er da niemand mehr erzählen, irgendwas, sofort verschwinden, denn Jesus hat ja aufgegeben, die Pharisäer zu überzeugen. Sie brauchen das nicht mehr zu erfahren. Aber warum heilt Jesus jetzt schrittweise? Er hätte es ja einfach mit dem Wort machen können, aber er hat es ganz bewusst nicht gemacht. Er ist das allmächtige Wort Gottes, er könnte das tun, aber dieser zweistufige Charakter dieser Heilung ist kein Zufall, dass es genau an der Stelle steht. Er zeigt uns nämlich eine Tatsache über die Jünger. Wie man bei dem Mann in Bethsaida sieht, dann wächst dann langsam diese Sehkraft, so soll auch diese geistliche Sehkraft der Jünger wachsen. Der Bericht des Markus ist die einzige Aufzeichnung von diesem Wunder. Wir sind manchmal auch geistlich blind. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, Nichtchristen sind sowieso blind, also ich bin auch nicht Christ gewesen, ich habe keine Ahnung gehabt von dem, was Gott meint und was er sagt, das ist also nichts Abwertendes, sondern es ist so, man versteht es einfach nicht. Und auch wir Christen sind geistlich blind. Wir brauchen immer mehr Wachstum, wir müssen immer tiefer hineinkommen. Wir haben schon was begriffen, ja, aber vieles bleibt noch unklar und unscharf. Wir ziehen manchmal falsche Schlüsse und verstehen Jesus und den Vater manchmal nicht so, wie es sein sollte. Und Jesus könnte durch diese Heilung seinen Jüngern also Folgendes gesagt haben, ich versuche das mal zu formulieren, ihr seid wie diese Blinde, wie dieser Blinde, ich habe versucht, eure Augen zu öffnen, eure geistliche Sicht ist noch verschwommen, ich habe versucht, eure Augen zu öffnen, aber ihr müsst mir erlauben, eure Augen vollständig zu öffnen, damit ihr die Dinge so seht, wie sie wirklich sind. Also diese Augenheilung geschieht wodurch? Durch die Nähe von Jesus, dass er ihn an die Hand nehmen darf. Wenn er uns an die Hand dann nimmt und uns dann auflegt, seine Hand, dann werden wir immer klarer sehen und verstehen. Auch wir wachsen im Vertrauen auf Gott immer mehr, schrittweise, trauen ihm immer mehr zu, können besser Dinge geistlich einordnen und erinnern uns an die Fakten, wie Gott schon gehandelt hat. Und das hilft uns dann in Problemsituationen, Notsituationen, uns daran zu erinnern. Und Jesus schenke uns dieses Wachstum im Glauben und Verständnis. Und dafür lasst uns füreinander beten, dass wir geistlich wachsen, dass wir besser Gott verstehen und das, was er möchte. Jetzt habe ich was vor mit euch. Könnt ihr aufstehen alle zum Ende der Predigt und einfach eine Hand halten? Es gibt da von Bonhoeffer, der hat gesagt, der Christus in meinem Bruder ist stärker und meiner Schwester ist stärker als der Christus in mir. Ja? Also denkt dran, der Christus ist dein Bruder jetzt und betet einfach jetzt alle auf einmal, das ist so koreanisch, wir haben gerade ein koreanisches Ehepaar bei uns bei der DMG, aber betet doch alle einfach mal drauf los, Herr Jesus, segne meinen Bruder, gib ihm geistlichen Tiefgang, Verständnis und alles, was er braucht, okay? Let's go. Herr Jesus, hilf du und segne du auch jedem Einzelnen jetzt, den meinen Nachbar hier, auch jedem einen, der hier ist, dass er doch geistlich wächst und zunimmt und dass doch da dein Verständnis auch tiefer hineingeht in sein Herz. Herr Jesus, danke. Amen. So, dürft ihr wieder sitzen? Also lass dich von Jesus an der Hand nehmen. Amen.